Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem Hebräerbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr den Pontifex Maximus? Heute nennt sich so der Bischof in Rom der Papst. Früher war dieser Titel Pontifex Maximus der Titel für den römischen Kaiser gewesen. Und ursprünglich in der Antike war das der Titel für den obersten heidnischen Priester in Rom, also der römische Hohenpriester praktisch. Ja, was bedeutet eigentlich dieser Name Pontifex Maximus? Überall auf der Welt und zu allen Zeiten, seit es Menschen gibt, haben die Menschen ein Gespür dafür, dass in dieser Welt mit ihrem Leben irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass ihnen etwas fehlt. Die Bibel nennt das, wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört, die Bibel nennt das Sünde, unsere Trennung von dem lebendigen Gott. Und weil das so ist, sind die Menschen auf der Suche nach einem Brückenbauer, nach einem, der die Menschen wieder mit Gott in Verbindung bringen kann. Und darin sehen die Menschen seit jeher die Aufgabe von Priestern, Brücken zu bauen. Die Priester sollen dazu da sein, dass der Mensch wieder eine Verbindung mit Gott findet. Und den obersten Brückenbauer nennen sie dann eben Pontifex Maximus. Soweit das menschliche Denken. Aber was sagt uns die Heilige Schrift dazu? Was sagt uns Gott in seinem Wort? Wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Unser Herr Jesus allein, liebe Gemeinde, ist der wahre Brückenbauer. Er allein ist der wahre Pontifex Maximus. Und alle anderen, die sich so nennen oder die solche Menschen anbeten, die befinden sich in einem Trug und in einem falschen Schein. Und deshalb sehen wir uns heute diesen Christus an, den einzigen wahren hohen Priester. Und wir wollen das miteinander tun in drei Schritten. Erstens, er allein stellt die Verbindung zum lebendigen Gott her. Zweitens, er vollbringt das durch die tiefe Bindung zu uns sündigen Menschen. Und drittens, er lädt uns dringend ein, seine Einladung anzunehmen und auch zu leben. Zum ersten Abschnitt, er, also Christus allein, stellt die Verbindung zum lebendigen Gott her. Wenn wir das alles von unserer Perspektive als Mensch betrachten, so gibt es ein jenseitiges Ufer, wir nennen es die Welt Gottes. Eine Welt, wie wir vorhin gehört haben, wo wir keinen Zugang mehr haben. Und dieses Reich Gottes, es ist geprägt von lauter Vollkommenheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dort ist alles reine, pure Liebe. Da gibt es kein Böses mehr. Und nach einer solchen Welt sehnen sich die Menschen, weil die Menschheit dort auch ihren Ursprung genommen hat. Aber wir haben eben diesen paradiesischen Zustand längst verloren. Dieses vollkommene Reich Gottes, das ist uns Menschen verschlossen. Wir haben es deutlich vorhin in der Schriftlesung noch einmal gehört. Und wenn wir die Welt betrachten, so wie sie ist, weltweit, bei uns, unser eigenes Leben, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir wahrlich nicht mehr im Paradiese leben. Dass eben nichts eitel Sonnenschein ist in dieser Welt. Und wir spüren, dass wir als Menschen, so wie wir sind, wie wir uns verhalten, dass wir da überhaupt nicht zu diesem einen heiligen und gerechten Gott hinzupassen. Wir können, wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir ehrlich in den Spiegel schauen, doch tagtäglich wahrnehmen, dass wir Menschen unvollkommen sind, dass ich mich nicht so verhalte, wie Gott es eigentlich von mir will, dass ich selbst voller Schuld bin. Das sei unsere alltägliche Gottvergessenheit, weil der Alltag uns immer wieder schnell ja in seinen Bann nimmt. Da ist die Gleichgültigkeit von uns Menschen gegenüber Gottes Reden, gegenüber seinem Wort. Daraus folgen die Gebotsübertretungen, wo wir Menschen immer wieder zu unserem eigenen Vorteil handeln, als uns nach dem Willen Gottes und ja im Guten zu unserem Nächsten richten. Und dann ist vor allem in uns allen der Mangel an Liebe. Das alles, das sind die Trennlinien, die uns Menschen von dem einen heiligen, vollkommenen, gerechten Gott eben trennen. Wenn ich euch das heute so in der Kirche hier so erzähle, dann ist es vermutlich für die meisten von euch relativ gut nachvollziehbar. Wenn wir jetzt nach draußen gehen zu den Zeitgenossen heutzutage, so denken die vielleicht, das sind alles ganz komische Vorstellungen. Das ist ihnen oftmals komplett fremd. Das können sie oftmals gar nicht mehr nachvollziehen. Und sie fragen sich ja längst, gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es eine Heiligkeit Gottes? Gibt es ein ewiges, vollkommenes Reich jenseits von dieser Welt, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können? Und so sind viele Zeitgenossen, viele Menschen unterwegs, indem sie Gott nicht mehr erkennen wollen oder auch nicht mehr erkennen können oder ihn vielleicht noch erkennen, aber ihn dann ganz schnell an die Seite stellen und ihn verdrängen. Andere Zeitgenossen wiederum, die erkennen zwar Gott, aber sie sagen, ja lieber Gott, wenn es aber so elend auf unserer Welt zugeht, wenn es so viel Leid und Schmerzen gibt, dann bist du doch selber dafür verantwortlich. Was können wir dazu, wenn es Kriege gibt, wenn es Pandemien gibt, wenn es sonst irgendwelches Leid in dieser Welt gibt? Und dann setzen die Menschen quasi Gott, den Schöpfer aller Dinge, auf die Anklagebank. Wieder andere Zeitgenossen, die gebrauchen Gott zu ihrem Erfüllungsgehilfen. Und zwar als Erfüllungsgehilfe für ihre eigenen Lebensträume in dieser Welt. Sie sagen dann praktisch Gott immer im Gebet nur das, was sie von ihm gerne jetzt und heute in dieser Welt gerne noch alles hätten. Und da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, was ihm in dieser Welt so zustehen würde. Aber, liebe Glaubensgeschwister, die Wahrheit und die Wirklichkeit Gottes, die sieht ganz anders aus. Er allein ist der Allmächtige und der Barmherzige. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und weil das alles so ist, macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir Menschen anfangen, uns Bilder von Gott zu machen. Dass wir anfangen, uns zu ersinnen, wie Gott bitte schön zu sein habe. Von uns aus, von uns Menschen aus, können wir überhaupt nichts von Gott wissen. Wir können mit unseren Wahrnehmungen Gott überhaupt nicht erkennen. Da gibt es von unten nach oben, von Mensch zu Gott, keinerlei Zugang. Das Einzige, was es gibt, ist die Offenbarung Gottes. Das heißt, dass Gott angefangen hat, zu uns Menschen zu reden. Dass Gott angefangen hat, schon vor vielen, vielen hunderten Jahren sich den Menschen selbst zu erkennen zu geben. Ganz plakativ ist das geschehen am brennenden Dornbusch. Sie kennen alle diese Erzählung, wie am brennenden Dornbusch der lebendige, heilige Gott dem Mose erschienen ist und zu dem Mose gesprochen hat. Ebenso eine Gottesoffenbarung war die Begegnung Gottes mit Mose am Berg Sinai, als die Menschen die 10 guten Gebote Gottes empfangen haben. Dieser Gott, er allein, ist heilig, gerecht und gut, und wir können nur von ihm wissen und ihn erkennen, wenn er sich uns offenbart, wenn er sich uns zu erkennen gibt, wenn er zu uns redet. In Psalm 45 heißt es: Gott, dein Thron bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Und von diesem Thron Gottes aus hat sich Gott erbarmt, uns Menschen entgegenzukommen. Diesen Sündenfall, von dem wir vorhin gehört haben, zu überbrücken, diesen garstigen Graben, der uns Menschen von Gott trennt. Gott hat sich vom Himmel auf den Weg zur Erde gemacht, um diesen Graben zu überbrücken, um Kontakt zu uns Menschen wieder zu bekommen. Das war der Weg Gottes. Es ist der einzige Weg, dass wir Gott erkennen können. Seit dem Sündenfall damals von Adam und Eva ist in uns Menschen alles etwas vorhanden geblieben, nämlich die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach seinem vollkommenen Reich. Das ist deshalb so, weil wir aus diesem vollkommenen Reich von Gott her ja entstanden sind. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem neugeborenen Kind. Sobald es das Licht dieser Welt erblickt und man ein solches Kind wegreißt von seiner Mutter und es irgendwelchen Pflegeeltern in die Obhut gibt, dann mag das Kind durchaus, wenn es Glück hat, bei seinen Pflegeeltern gut aufwachsen zu können. Aber in diesem Kind, in seiner Seele, ist tief etwas eingegraben und eingewurzelt, was ihn sein Leben lang nicht in Ruhe lassen wird. Das ist die Sehnsucht nach seiner Mutter. Und dieses Kind wird nie Ruhe geben, wird nie Seelenfrieden finden, bis es seine Mutter gefunden hat. Und in der gleichen Situation sind wir Menschen, die so gottvergessen sich gegeben haben. Wir sind im Herzen, in der Seele auf der Suche nach dem lebendigen Gott, nach unserem Schöpfer, der es gut mit uns meint. Wir haben nur das Problem, wir können ihn von uns aus nicht finden. Aber wir haben diese klaffende Wunde in uns. Hallo, Herr Kollege, kommen Sie rein. Ja, ich muss ein bisschen gucken vom Plätzle her. Vielleicht am besten einen Stuhl nehmen, ja. Also, die Menschen, die haben diese Wunde in ihrer Seele. Sie suchen den Gott, der sie so wunderbar geschaffen hat. Den Gott, von dem sie sich selbst losgesagt hätten. Und weil das so ist, haben die Menschen auch immer die Sehnsucht nach jemandem, der diese Verbindung zu Gott wiederherstellen kann. Und auf der Suche nach solchen Verbindungsgliedern zwischen Mensch und Gott haben sich die Menschen immer wieder selbst Priester erwählt. In allen Völkern ist das geschehen, Priester erwählt, die wieder den Kontakt praktisch zum Himmel herstellen sollten. Das Problem ist nur, liebe Gemeinde, alle erwählten Priester sind ja auch Menschen wie du und ich. Und Menschen sind eben selbst Sünder. Auch Menschen, auch Priester sind eben getrennt von Gott. Das ist ja unser aller Dilemma. Und auch Priester müssen einsehen, es gibt von uns Menschen zu Gott hin keinen Weg, den wir von uns aus bestreiten könnten. Und weil das so ist, dass wir von uns aus, von der Erde in den Himmel, von uns zu Gott keinen Weg finden können, deshalb hat sich Gott erbarmt und sich uns Menschen offenbart. Und das hat er, so sagt es der Hebräerbrief heute, endgültig und vollkommen getan in seinem Sohn Jesus Christus. Am Anfang, im ersten Kapitel des Hebräerbriefes heißt es: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vieler Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Jesus Christus, der Sohn Gottes, liebe Glaubensgeschwister, er ist dein einziger Helfer, dein einziger Brückenbauer, dein einziger Retter. Gott ist Mensch geworden und ist in Jesus bei uns auf dieser Welt angekommen. Und allein mit ihm, durch ihn und in ihm finden wir einen offenen Himmel. Machen wir noch einmal einen Gang zurück ins Alte Testament. Das war so eine Vorstufe von Offenbarungen, bevor Jesus Christus Mensch geworden ist. Auch damals hat Gott dem Volk Israel bereits Gelegenheit gegeben, ihm, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Das war zunächst in der Stiftshütte so gewesen und dann später im Tempel in Jerusalem. Und die Israeliten, sie hatten auch einen hohen Priester. Und dieser hohe Priester durfte ein einziges Mal im Jahr in das Allerheiligste ganz hinten im Tempel gehen, um dort Gott zu begegnen, sich dieser Gegenwart Gottes zu nähren. Und dennoch blieb dieser alttestamentliche hohe Priester in den irdischen Dingen gefangen. Was er tun konnte, er konnte ein Opfer zur Sühne bringen, ein Tieropfer konnte er darbringen. Das war aber ein Opfer mit sehr begrenzter Wirkung. Das musste Jahr für Jahr wiederholt werden. Jesus hingegen, er hat alle himmlischen Welten durchschritten, wie uns der Hebräerbrief sagt, um zu uns Menschen auf die Erde zu kommen und um mit seinem vollkommenen Sühnetod am Kreuz von Golgatha ein einmaliges, vollkommenes, unüberbietbares Opfer aufzurichten und uns das Heil zu schenken. Und nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, was geschah dann? Da ist Jesus Christus noch einmal alle Himmel durchschritten, nämlich in der anderen Richtung, und ist wieder zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt und hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Der Hebräerbrief sagt uns heute, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Diesen hohen Priester Jesus müssen wir uns noch etwas näher anschauen. Er ist der einzige Mensch gewesen, der Gottes Willen in Treue gelebt hat. Der Hebräerbrief sagt ausdrücklich, er, Jesus, blieb ohne Sünde. Und deshalb ist er die einzige Brücke von uns Menschen zu Gott. Deshalb sagt Jesus ja selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt konkret gesprochen, alle anderen Heilslehren, die Menschen erfinden, alle Religionen, die vorgeben, einen Weg zu Gott in petto zu haben, all das sind keine wahren Wege, das sind Irrwege. Denn jeder andere Mensch, und seien es Priester, Päpste oder Propheten, alle Menschen stehen unter der gleichen Sündenschuld wie du und ich. Heiland und Retter ist einzig und allein der Sohn Gottes selbst, der Sieger von Ostern. Und er stellt mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt die Verbindung zu Gott für uns her. Was hat das nun mit unserem Menschsein zu tun? Das müssen wir uns noch etwas näher anschauen. Ich komme zum zweiten Punkt. Er, Christus, vollbringt das durch eine tiefe Bindung zu uns sündigen Menschen. In Vers 15 unseres Predigtwortes steht geschrieben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also machen wir uns noch einmal klar, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, der ganz im Reiche Gottes zu Hause ist, das ist zugleich der Jesus, den Menschen hier sehen konnten, hören konnten, berühren konnten, der Mensch geworden ist, wie du und ich und alle Facetten des Menschseins kennt. Und deshalb ist sein Mitleid mit uns Menschen ja auch kein Mitleid vom hohen Rosse aus. Sein Mitleid ist tatsächlich ein echtes Mitleiden mit all unserem Leid, ein echtes Miterleben von all den Grausamkeiten und Schwierigkeiten, die wir Menschen hier in unserem Menschenleben zu durchkämpfen haben. Und deshalb ist Weihnachten auch viel mehr als nur ein beschauliches Familienfest. Weihnachten, das ist der Eintritt des Sohnes Gottes in die harte, raue Realität dieser Welt, in die Kälte dieser Welt. Eine Realität, die den Sohn Gottes geführt hat bis zum grauenhaften Fluchtod am Kreuz von Golgatha. Und in seinem Lebensweg, da lauerten auch für diesen Sohn Gottes, für Jesus Christus, allerlei Versuchungen. Steig doch aus, lieber Gottes Sohn, kürz ihn doch ab, deinen beschwerlichen Weg, den Gott mit dir haben will. Mach doch bitte schön aus diesen Steinen Brot gegen den Hunger dieser Welt. Lass dich zum König ausrufen über alle Völker und unternimm etwas gegen die grausamen Herrscher dieser Welt. So kamen die satanischen Versuchungen Jesus entgegen in der Wüste. Und dann noch einmal Versuchungen in der letzten Stunde, die Jesus hier auf dieser Welt verbracht hat. Komm herunter von deinem Kreuz, steig doch herab, dann glauben wir, dass du der Sohn Gottes bist. Ihr merkt, liebe Glaubensgeschwister, diese Anfechtungen, die Jesus ertragen musste, durchstehen musste, seine Versuchungen und auch seine Schmerzen, die waren noch viel größer als die Schmerzen, Versuchungen und Anfechtungen, die wir als Menschen, auch als Christen in unserem Leben haben können. Diesem Jesus blieb wahrlich überhaupt nichts erspart. Es gibt nur eine einzige wirkliche Abweichung von uns, nämlich Jesus musste sterben, aber nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern für unsere Sünden. Das ist der wirkliche Unterschied des Lebens Jesu, wenn wir es mit unserem Leben vergleichen. Dieser sündlose Hohepriester, er belädt sich selbst, sein eigenes Leben wie ein fehlerloses Opfertier mit allen unseren Sünden, mit all unserer Schuld, mit all unserem Versagen und er stirbt am Kreuz für dich und für mich. Dieses Verdammungsurteil Gottes trifft ihn, damit wir wieder Zugang finden können, eine Brücke haben hin zum lebendigen Gott, dass wir einen offenen Himmel haben. Das ist das, worauf wir uns jetzt in der Passionszeit wieder ausrichten wollen, wenn wir nachher auch miteinander singen oder wenn wir ihnen vorsingen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt. Dieser Pontifex Maximus, liebe Gemeinde, er wurde uns wirklich zum Heil. Er allein ist der wahre hohe Priester, der einzige Brückenbauer zwischen Mensch und Gott, derjenige, der uns versöhnt hat mit dem lebendigen Gott. Nun ist aber entscheidend, liebe Gemeinde, dass wir das nicht nur mit unseren Ohren hören und dass wir voller Staunen hier stehen oder sitzen und auf Christus schauen, uns ausrichten an ihm und bewundern, was er alles getan hat. Das ist ja schon alles gut. Aber es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Jesus will einen Schritt weiter gehen mit uns. Er lädt uns nämlich ein, in diese heilvolle Gegenwart Gottes einzutreten, dieses heilvolle Geschenk Gottes, seine Gnade anzunehmen. Und deshalb heißt der dritte und letzte Abschnitt heute: Er, Christus, lädt uns dringend ein, seine Einladung anzunehmen und zu leben. Ich kenne die meisten von euch ja inzwischen ziemlich gut. Und dennoch weiß ich nicht so ganz genau, wie jeder Einzelne im Moment ja in seinem Glauben steht, was ihm wirklich so zu schaffen macht oder was ihm innerlich vielleicht so bewegt. Da ist vielleicht noch nicht über alles gesprochen. Wenn wir die Christen anschauen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, so war dort auch nicht alles in Ordnung. Wir müssen wahrnehmen, dass diese Christen damals müde geworden sind in ihrem Glauben. Die Begeisterung des Anfangs, die ist irgendwie verflogen. Die Christen, sie hatten die ersten Verfolgungen überstanden und jetzt auf einmal kamen Stück für Stück die Gewöhnungseffekte hinzu. Wir kennen das alle aus unserem eigenen Glaubensleben. Da gibt es auch diese Wellenbewegungen, diese begeisternden Stunden, aber auch die Stunden, wo wir förmlich meinen, Gott überhaupt nicht wahrnehmen zu können. Und damals, bei der Christenheit, an die sich der Hebräerbrief richtet, haben dann auch Einzelne angefangen, in ihrem Glauben und ihrem Glaubensleben Stück für Stück kleine Kompromisse zu machen. Sie haben also angefangen, diese Christengemeinde sich in dieser Welt immer mehr und immer besser einzurichten. Und sie haben so Stück für Stück gar nicht gemerkt, dass sie immer mehr langsam Jesus den Rücken zugekehrt haben, dass sie abgeirrt sind von dem Weg, den Jesus mit ihnen gehen will. Und so haben sich auch eben immer mehr dann auch die Abgründe ihrer eigenen Schuld, ihrer Sünde, des Todes, der Hölle, des Verlorenseins wieder in ihnen aufgetan und haben praktisch ihren Glauben angefochten und bedroht. Und weil das so war, hat dieser Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen gar nicht, wer das war, aber weil er diese Situation so wahrgenommen hat, hat er diesen Christenmenschen nun ganz deutlich und liebevoll diesen Brückenbauer Jesus wieder vor Augen gemalt. Er hat sie daran erinnert, was sie an Jesus haben. Damit diese Menschen wieder Boden unter die Füße bekommen, dass sie wieder die richtige Ausrichtung und Orientierung für ihr Leben hinkriegen, dass sie wieder ein festes Glaubensfundament haben. Und daraus erwächst dann die Bitte, ja die dringende Aufforderung, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ihr Lieben, ihr wankelmütigen Christen, so können wir auch heute das vernehmen, was im Hebräerbrief auch für uns geschrieben ist. Und ich meine das Wort wörtlich heute hier für uns, gerade auch in dieser schwierigen Corona-Pandemie, in dieser Zeit, wo uns vieles so bedrängt und auf dem Herzen liegt. Wir dürfen diese Worte heute Morgen im Hebräerbrief ganz persönlich für unsere Situation annehmen und diese Einladung, kommt doch her zu Jesus. Nehmt sein Heilsangebot wieder von Neuem auf. Lebt mit ihm Tag ein, Tag aus, auch in dieser Pandemie. Denn wenn ihr diesen Christus habt, wenn ihr mit ihm lebt, wenn er euer Brückenbauer ist, wenn ihr mit ihm verbunden seid, dann braucht ihr nichts zu fürchten. Weder die Pandemie in dieser Welt, noch später einmal ein Verdammungsurteil Gottes. Wenn ihr Christus habt, habt ihr alles. Dann seid ihr mit ihm gerettet. Dann seid ihr mit ihm unter der wunderbaren Liebe, Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Dann kann euch gar nichts mehr anhaben. Was heißt denn Gnade? Gnade heißt doch, dass Gott längst für uns alles getan hat. Er allein. Und Gnade ist ein Geschenk, das er für uns bereithält. Diese Gnade geschieht ohne unser Zutun. Dieses Heilswerk in Jesus Christus, was er am Kreuz vollbracht hat, das ist doch unser Glaube, den wir bekennen und den wir leben. Und genau das feiern wir ja Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Und genau das alles wird ja auch in unserer Liturgie jeden Sonntag ganz deutlich. dass es Gott selbst ist, der sich uns offenbart, dass Gott jetzt hier in dieser Stunde zu uns redet durch sein Wort und dass wir Menschen hinzutreten dürfen, uns der Gegenwart Gottes nähern dürfen. Und dieses Wort Gottes, es hat immer eine zweifache Wirkungsweise an uns, einen Zuspruch und auch einen Anspruch. Dieses Wort Gottes kommt uns immer als Gesetz und Evangelium entgegen. Und der Kern jeder Predigt ist das Kreuz Jesu Christi, weil nur dadurch die Distanz von uns Menschen zu Gott überwunden werden kann. Das ist ganz wichtig, liebe Gemeinde. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, keinen anderen Weg zum Thron Gottes, kein anderer Weg zur Gnade Gottes als durch das Kreuz. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei. Und weil das so ist, geht es in unseren Gottesdiensten auch nicht um die Bedürfnisse und Willen unseres natürlichen Menschseins. Da hätte jeder von uns eine ganze Menge auszupacken und zu erzählen, was ein natürlicher Mensch in dieser Welt gerne alles hätte. Nein, Gottesdienst geschieht nicht als wöchentliche Wohlfühloase im Kreis netter Menschen. Gottesdienst, das ist vielmehr die Schärfung und Überführung unserer Gewissen, dass dieser Anspruch Gottes an unser Leben gilt, dass die Gebote Gottes für uns Gültigkeit haben. Aber diesem Anspruch Gottes steht an gleicher Seite auch der Zuspruch Gottes, die Gnade Gottes, dass Gott aus uns das macht, wie er uns haben will. Das können wir nicht selber irgendwie bewältigen. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist seine Gnade und seine Liebe. Wenn wir dieses Wort Gottes der Gnade, sein Evangelium der Liebe hören, in unseren Herzen annehmen, dann merken wir, wie auf einmal wir genau das erkennen, was an diesem Kreuz von Golgatha für uns geschehen ist. Gott öffnet uns durch sein Evangelium die Augen für sein Heilsgeschehen. Er schenkt uns die Erkenntnis des Kreuzes, führt uns zur Buße, führt uns zur Umkehr, zum echten Glauben, zum Frieden mit dem lebendigen Gott und er führt uns hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Denn echte Gottesgemeinschaft, echte Begegnung mit Gott kann nur geschehen, wenn dieser garstige Graben der Sünde überwunden ist. Und das geht eben nicht am Kreuz vorbei. Der natürliche Mensch kommt nur zur Einsicht des Glaubens, wie Paulus im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel schreibt, wenn er sich ausrichtet auf das Kreuz und sich schenken lässt, was am Kreuz geschehen ist. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir dürfen so dankbar sein, liebe Glaubensgeschwister, dass Gott uns die Augen geöffnet hat über dieses Kreuzesgeschehen an Golgatha. Nutzen wir diese Zeit, jetzt die Passionszeit, um ganz von Neuem uns damit zu beschäftigen, was es den Sohn Gottes gekostet hat, hier auf die Erde zu kommen und uns den Himmel frei zu machen. Und deshalb ist jede Gottesbegegnung bei uns Menschen auch immer verbunden mit einer Furcht, mit einer Ehrfurcht und mit einer Demut, weil wir im Anblicke Jesu erkennen, wie groß die Distanz ist von uns sündigen Menschen zu dem heiligen, lebendigen, reinen, vollkommenen Gott. Und es ist so wunderbar, dass wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern dürfen und spüren dürfen, wie Gott uns dient in unseren Gottesdiensten. Das ist auch ganz wichtig. Gottesdienst ist nicht in erster Linie unser Dienen, unser Bringen für Gott, sondern Gott will uns, dir und mir dienen im Gottesdienst durch sein Wort und durch sein Sakrament. Er schenkt uns hier und heute immer wieder Vergebung und Gnade, Leben und Seligkeit, damit wir den Alltag unseres Lebens bewältigen können. Es ist heutzutage eine große Gefahr, liebe Gemeinde, dass das Kreuz Jesu kleingeredet wird, dass es beiseite geschoben wird. Und das ist nicht nur eine Gefahr in der postmodernen Zeit bei den säkularen Zeitgenossen draußen. Nein, das ist immer wieder auch eine Gefahr, sowohl in unseren großen Volkskirchen als auch die Gefahr eines postmodernen Evangelikalismus. Wie viele Gemeinden gibt es, die das Kreuz beiseite räumen, die gar kein Kreuz mehr aufstellen, die das Kreuz ja einfach beiseite geschoben haben, um den Menschen, die sie gewinnen wollen, einen niederschwelligen Zugang zu Gott gewähren wollen, die sie zu Gott einladen wollen am Kreuz vorbei. Das sind und bleiben aber alles menschengemachte menschliche Wege, so wird kein Mensch zu Gott finden. Man kann die Menschen vielleicht begeistern für die Gemeinde, das kann man so tun. Aber in den Menschen wird sich in ihrem Herzen, in ihrer Seele nichts verändern. Diese Menschen, sie brauchen den Brückenbauer Jesus Christus, den Herrn, der am Kreuz von Golgatha für alle Menschen dieses Heil erwirkt hat. Und nur wenn wir ihnen das Kreuz groß machen, wenn wir ihnen Jesus groß machen, wenn Jesus einkehrt ins Leben dieser Menschen, erfahren sie eine tatsächliche Veränderung, eine Hinwendung zum lebendigen Gott, ja, ein Ergriffensein von der Liebe Gottes. Und das ist ja auch das Problem vieler moderner Freikirchen, dass sie ganz schnell wachsen, dass es aber oft keinen Tiefgang hat. Ohne Kreuz kann kein Glaube Tiefgang gewinnen. Ich kann sogar zuspitzen, ohne Kreuz kann es überhaupt keinen Glauben geben. Das sind dann immer menschengemachte Dinge, die da übrig bleiben. Aber das Wunderbare ist, wir haben diesen Heiland Jesus Christus, der alle Himmel durchschritten hat. Und deshalb, nur deshalb, dürfen wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Diesen Satz wollen wir in den nächsten Wochen auf Karfreitag hin immer wieder buchstabieren. Mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Nur so, liebe Glaubensgeschwister, können wir als Christen bestehen in unserem Leben, in den Anfechtungen, die uns begegnen, in den Ausgrenzungen, die wir erleben, in den Verfolgungen, die viele Christen auf dieser Welt ertragen müssen. Wir müssen dranbleiben an Jesus Christus, an seinem Kreuz, uns zu ihm bekennen, dem einzigen Pontifex Maximus, für unser Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.